Der Best State Podcast. Impulse für deine Inspiration, Motivation und für eine wahre innere Stärke. Der Podcast ist für alle Menschen, die mehr aus sich, ihren Erlebnissen, ihren Ergebnissen und ihrem persönlichen und beruflichen Leben machen wollen. Die immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in ihrem Leben setzen wollen. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Best State Podcasts. Dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn ich habe heute einen mit Sicherheit sehr, sehr spannenden Interviewgast mit auch sehr interessanten und spannenden Themen. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Und ich begrüße heute im Best State Podcast den Speaker, Trainer, Coach, den Potenzialwecker, Kirjon Jörn. Kirjon, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview heute nimmst.
Ja, klar, danke für die Einladung, Mensch.
Sehr, sehr gerne. Ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt, wir wollen uns über spannende Themen heute austauschen. Ich glaube, Thema Selbstwert, Selbstliebe ist auch ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr intensiv beschäftigst. Dann auch das Feld Hypnose, was ich auch sehr spannend finde, wo du auch ja sehr aktiv bist. Und grundsätzlich dieses Thema, wie wecken wir in anderen Menschen denn die Potenziale? Und da interessiert es mich und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, wie hast denn du bei dir die Potenziale geweckt, um dorthin zu kommen, wo du heute bist?
Also, wow. Potenzial ist ja so, erstmal so von der Definition vielleicht, Potenzial ist irgendwie alles, was in uns steckt. So, das habe ich mal irgendwie so für mich so klar gemacht. So, Potenzial ist alles, was in uns steckt und ich unterteile gerne in drei Bereiche. Das erste ist, ich weiß, was ich kann und ich mache es auch. Der zweite Bereich ist, ich weiß, was ich könnte, aber ich mache es nicht, weil es mir zu anstrengend, wie auch immer. Und der dritte Bereich ist, ich weiß noch nicht mal, was ich könnte, dass ich das könnte oder dass ich in dem Bereich etwas könnte. Und bei mir ist es einfach so, dass ich immer wieder, egal was ich tue, ob ich jetzt das privat mache im Sport, jetzt Triathlon zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen, dass ich mir immer wieder in diesem dritten Bereich Ziele reinsetze, wo ich sage, Mensch, ist mir gar nicht bewusst, dass das überhaupt in mir steckt, also dass ich dazu in der Lage wäre. Ein schönes Beispiel von mir aus dem Sport, Triathlon, da habe ich mich mal angemeldet für einen 300 Kilometer Radmarathon und meine längste Tour davor waren noch nicht mal 100 Kilometer. Mhm. Ich habe mich einfach angemeldet, habe mir dieses Ziel gesetzt, daran nehme ich teil, einfach um zu sagen, hey, überwind mal wieder deine Grenze. Oder ich habe mich zum ersten Halbmarathon angemeldet, der 14 Tage später sein sollte. Und damals war mein Laufpensum, dass ich mit meinem Hund eine Dorfrunde gegangen bin, also 5 Kilometer gehen. Okay. War unsere G-Runde und habe mich dann zum Halbmarathon angemeldet, der 2 Wochen später stattgefunden. Also das mache ich immer wieder, dass ich mir Ziele setze in dem Bereich, wo ich sage, Mensch, da bin ich noch nicht gewesen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert und dann lege ich los. Und intuitiv kann ich sagen, dass ich so ein ganz gutes Körpergefühl habe, was geht und was nicht geht. Ja, und das kannst du jetzt, Jürgen, einfach auf den Job übertragen. So, ne? Also genauso gehe ich in meinem Beruf vor, dass ich mir immer wieder Dinge vornehme, wo ich sage, das habe ich noch nie gemacht. Und ja, dann mache ich das auch.
Da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, mache ich jetzt nächste Woche, beziehungsweise wenn das Podcast-Interview veröffentlicht wird, habe ich es dann schon hinter mir, dieses Thema Hypnose. Da kommen wir später noch drauf. Habe ich noch nicht gemacht, habe mich jetzt auch angemeldet. Auch wir haben vorher darüber gesprochen, bin schon sehr gespannt, was in dieser Woche passiert. Wie war es denn bei dir, Kirjon, als du diese Erfahrungen da gemacht hast, diesen Lauf, beziehungsweise den Halbmarathon, diese lange Fahrradtour? Was hast du dann für dich wieder für Erkenntnisse da herausgezogen, auch in anderen Bereichen?
Ein paar Sachen waren so für mich drin. Das erste ist so, wir nehmen uns immer zu viel für kurzfristige Momente vor, also kurzfristig jetzt vielleicht auch einen Monat, vielleicht aber auch ein Jahr, und wir nehmen uns immer zu wenig für 5 Jahre vor. Wir unterschätzen meistens, was in uns steckt in längerfristigen Perspektiven und überschätzen uns, was in kurzfristigen Dingen möglich ist. Das ist etwas, was ich für mich rausgenommen habe. Das zweite ist, dass das übertrage ich auch gerne immer wieder auf Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wirklich können. Mhm. Es ist ja, wenn du nicht weißt, wo deine Messlatte ist, wo die wirkliche Grenze ist, wie willst du dann wissen, dass du schon nah an dieser Grenze bist oder vielleicht sogar schon drüber gegangen bist? Es wird nie der Körper müde, sondern immer der Geist. Mhm. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich dabei hatte. Also das ist gerade, wenn du so Ausdauersport machst, dann bist du in spannenden Monologen, die aber auch irgendwie Dialoge mit dir selber sind, unterwegs. Und was da so für Gespräche geführt werden, was da so für Impulse kommen. Und ja, es wird im Wesentlichen wird nie der Körper müde, sondern immer der Geist. Ich mache in meinen Seminaren mache ich mittlerweile gerne mir so einen Spaß. Ich sage, okay, wer läuft mich? Also wer ist kein Läufer und hat aber ein Kind? Ja, dann melden sich natürlich ein paar Leute, die dann nicht joggen oder laufen, aber ein Kind haben. Und sage ich, okay, komm, wir ziehen jetzt Laufklamotten an, dann gehen wir beide laufen. Was denkst du, wann sagt dein Körper, ich kann nicht mehr? Und die witzigste Antwort war mal beim Schuhe zu binden. Ich kann nicht mehr. Aber schon, wir laufen dann erstmal los, weiß ich, 1 Kilometer, 2 Kilometer oder 3 oder 5, keine Ahnung. Aber irgendwann sagt der Körper, ich kann nicht mehr. Und das ist so das erste Potenzial, der erste Bereich. Ich weiß, was ich kann und ich mache das auch. Und dann kommt der zweite Bereich. Ich weiß, dass ich es könnte, aber ich mache es nicht. Also jetzt kommt ja diese Grenze so, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Und jetzt kommt das Beispiel, ich hole meine Pistole raus, halte es demjenigen am Kopf, also halt die Waffe am Kopf und sage, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du läufst jetzt weiter oder ich erschieße dich. Und natürlich ist bei den meisten jetzt noch Luft drin, dass sie sagen, okay, ich kann noch weiterlaufen, obwohl ja eben schon die Entscheidung getroffen wurde, ich kann eigentlich nicht mehr. Dann laufen sie weiter bis zu einem Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, du kannst mich jetzt erschießen, ist mir egal, ich bin fix und alle, es geht nichts mehr. Das ist das zweite Tortenstück, erste Tortenstück, ich weiß, was ich kann, ich mache es auch. Zweite Tortenstück, ich weiß, was ich könnte, aber ich mache es nicht. Da sind wir jetzt am Ende angekommen. Und jetzt sage ich, okay, pass auf, du hast wieder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du läufst weiter. Die zweite Möglichkeit ist, ich fahre zu dir nach Hause und erschieße dein Kind. Und natürlich ist es jetzt so, dass die meisten sagen, okay, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann könnte ich natürlich nochmal laufen. Und das ist so symptomatisch für uns Menschen, ne? Wir wissen erst wirklich, was unsere wirkliche innere Stärke ist, wenn es keine andere Option gibt. Solange wir immer noch eine Option haben, Sicherheitsnetz, irgendwie was, was uns auffängt, so lange geben wir nicht Vollgas.
Würde das auch bedeuten, bewusster mal dieses Sicherheitsnetz wo auch immer wegzunehmen? Oder wie kommen wir praktisch dann in diese Bereiche, wo wir sagen, da haben wir noch Potenzial, aber wir nutzen es häufig nicht?
Genau. Das ist ja dieser innere Kampf, den wir ja ganz häufig haben. Wir wünschen uns Freiheit, wollen aber die Sicherheit. Und in dem Augenblick, wo wir uns natürlich Freiheit wünschen und gleichzeitig Sicherheit wollen, das kollidiert natürlich miteinander. Es gibt auch so eine schöne Geschichte von einem römischen Feldherrn, der in Großbritannien eingefallen ist, um Großbritannien zu erobern, das ganze Heer sich aufstellen lässt und dann zu dem Heer spricht und sagt, dreht euch um und schaut unsere Schiffe an. Das Heer dreht sich um, die Soldaten sehen die eigenen Schiffe und die Schiffe brennen. Und dann sagt er so, bitte beruhigt euch, das ist nicht der Feind, sondern ich habe die Schiffe angezündet. Denn es gibt jetzt nur zwei Wege, entweder wir erobern Britannien oder wir sterben. Mhm. In dem Augenblick, wo natürlich die Schiffe noch im Hintergrund sind, wissen die Soldaten, hey, es läuft gerade nicht so gut hier mit dem Kämpfen und haben irgendwie auch was drauf, die Briten. Vielleicht sollten wir mal schnell wieder nach Rom abladen. Und in dem Augenblick, wo die Schiffe aber nicht mal als Option da sind, gehe ich natürlich mit einem anderen Einsatz ran. Entweder sterbe ich oder ich gewinne. Und ich glaube, wenn wir das in unserem Leben haben, wenn ich so einige Menschen sehe, die so 2 oder 3 Jobs haben, ja, weil einer nicht reicht, oder weil sie sagen, naja, ich habe halt einen, der macht mir richtig Spaß, aber davon kann ich nicht leben und ich habe halt hier das Schwarzbrot und da habe ich halt die Kühe. Und wenn das an so einer gewissen Stelle ist, dann empfehle ich immer, denk doch einfach mal drüber nach, was passiert, wenn du jetzt für deinen Job, der dich erfüllt, diesen Zweitjob, den du angenommen hast, der dich erfüllt, der dir Spaß macht, wenn du den jetzt 8 Stunden am Tag machen würdest, was dann passieren würde. Ja, dann würde ich die Sicherheit aufgeben. Okay, was würde noch passieren, wenn du 8 Stunden am Tag jetzt Zeit dafür nimmst, deine Berufung nachzugehen, deinen Spaß nachzugehen? Ja? Was würde dann passieren? Ja, und dann, naja, okay, dann ich würde wahrscheinlich sogar noch mehr Geld verdienen als vorher. Aber wir halten halt da fest, wollen eigentlich dahin, aber halten hier fest. Ne? Das ist so, ja.
Ist es aus deiner Sicht das Thema Angst, das uns zurückhält oder fehlender Mut, da den nächsten Schritt zu gehen? Wie würdest du es aus deinen Erfahrungen so bezeichnen?
Immer wenn ich mit Menschen in Hypnose zusammen zum Beispiel arbeite, kommt immer ein und dasselbe raus. Es ist nicht die Angst. Angst ist nur, also wann haben Menschen Angst? Menschen brauchen ja Mut, um die Angst zu überwinden. Wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. Also das ist erstmal so dieser kleine Kreis. Aber was ist denn Angst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, vor eine Rede zu halten von einer großen Gruppe. Also ich habe nachher zum Beispiel noch wieder Hypnose-Coaching, da kommt jemand zu mir, der Angst hat, vor einem Publikum eine Rede zu halten. Warum haben wir diese Angst? Letztendlich ist diese Angst nur was? Ein Schutz. Und das ist was bei, ich habe noch nie was anderes gehört, vielleicht gibt es noch was anderes, aber ich höre immer wieder das Gleiche. Unter Hypnose kommt halt immer wieder raus, ja, es ist Schutz, ich möchte mich schützen. Also ich möchte mich nicht verletzen, ich möchte nicht blöd dastehen, ich möchte dies nicht, ich möchte das, ist Schutz. Das ist eine Schutz, Schutzwall, der eingerichtet wird. Und nach außen sagen wir natürlich nicht, ich will mich schützen, sondern ich habe Angst. Und dieser Schutz ist ganz häufig auch sehr früh angelegt worden. Also Kindheit, frühkindliche Zeit, also auch so ersten 2, 3, 4, 5 Lebensjahre, da sind diese Schutzmechanismen angelegt worden. Das ist eigentlich so laut, die Leute gucken schon, der Schuster bleibt bei deinen Leisten, einen alten Baum verpflanzt man nicht und wie das dann alles so ist, ja.
Also mehr oder weniger so tiefe Glaubenssätze, Überzeugungen, die da so in uns arbeiten und die uns so quasi dann zurückhalten, den nächsten Schritt zu gehen, obwohl wir es vom Potenzial her könnten, aber uns selbst zurückhalten. Das ist dann auch spannend, oder?
Ja, meistens noch nicht mal wissen, dass wir es können. Also woher soll ich wissen, dass ich einen 300 Kilometer Radmarathon fahren kann, wenn ich selber noch nie 80 Kilometer gefahren bin? Ja, also ich weiß noch nicht mal, dass ich es könnte. Ich auch so dieses Stück so, dieses Vertrauen in sich selbst haben. Also Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, in eigenen Möglichkeiten, in eigenen Fähigkeiten vertrauen. Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema in der heutigen Zeit. Also wir vertrauen uns nicht. Wenn wir uns nicht vertrauen, wie sollen wir dann anderen vertrauen? Dem Partner, dem Arbeitgeber, dem Kunden, wem auch immer.
Also das ist auch etwas, was du jetzt ansprichst, Jerry, und was ich auch immer erlebe, dass viele sich nicht selbst vertrauen. Also dieses Vertrauen in sich selbst nicht haben, dadurch natürlich Möglichkeiten gar nicht in Betracht ziehen, die sie so umsetzen könnten. Hast du für dich so eine Erklärung, woher dieses fehlende Vertrauen so bei vielen kommt, wo auch da wieder die Ursache liegt?
Ganz häufig ist es, wenn Menschen sich nicht selbst vertrauen, dass meistens auch das Urvertrauen angekratzt ist. Urvertrauen galt ja bis, also Urvertrauen ist ja dieses Vertrauen, am Ende wird alles gut. Selbstvertrauen heißt ja, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten, meinen Möglichkeiten. Urvertrauen, das Universum, was auch immer, also es wird alles gut am Ende. Gott, Universum, was wir jetzt da einsetzen wollen. Und es ist ja so, dass dieses Urvertrauen gerade in den ersten Lebensjahren hergestellt wird. Also da reden wir wirklich so über die ersten 2, 3 Jahre. Und ich glaube 1990, 1995 war es so, dass gesagt wurde, wenn das Urvertrauen nicht in diesen ersten Lebensjahren erzeugt wurde, dann wird es auch nie wieder hergestellt werden können. Also man kann im Nachhinein mit 30, 40 Lebensjahren, kann man nicht am Urvertrauen noch irgendwas machen. Mittlerweile gibt es einige Stimmen, die sagen, doch, man kann was machen. Ich bin einer dieser Stimmen. Meine Erfahrung ist, wenn das Urvertrauen hergestellt wird, zieht das Selbstvertrauen immer mit. Also das ist so, wenn ich das Gefühl habe, am Ende wird alles gut, dann ist es auch ganz leicht zu glauben, in mir liegen auch die Fähigkeiten, dass am Ende alles gut wird.
Okay, weil du es ansprichst, dieses Urvertrauen aus deiner Sicht kann wieder hergestellt werden. Hast du da so 1, 2 Gedanken, wie das möglich ist, wie wir da wieder stärker hinkommen?
Es ist jetzt wie bei so einem Arzt. Weißt du, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe Kopfschmerzen, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt gibt es natürlich für diesen Kopfschmerz gibt's natürlich verschiedenste Ursachen, was da jetzt sein kann. Und wenn die Ursache klar ist, dann kann man sagen, okay, jetzt guckt man sich an, was kann man machen, um diese Ursache jetzt irgendwie zu heilen. Und so kannst du es auch aufs Urvertrauen übertragen. Was hat denn das Urvertrauen zerstört? In der Regel hat es was mit Bindung zwischen Mama und Papa zu tun. Hat es mit dem Elternhaus etwas zu tun, in den ersten Lebensjahren. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, was bedeutet, wenn wenig Zeit mit dem Kind verbracht wird oder wenn die Zeit mit dem Kind verbracht wird, nicht intensiv ist, weil man sich ablenken lässt durch digitale Medien oder was auch immer da. Also ich bin wirklich so, früher habe ich gedacht, ach komm, ich bin selber so aufgewachsen, früh im Kindergarten, früh in der Kindergruppe gewesen. Mittlerweile ist so, dass ich viele Menschen bei mir sitzen habe, also die Masse der Menschen, die bei mir sind, wegen Thema Urvertrauen, liegt es einfach daran, dass in den ersten 2, 3 Jahren, dass sie nicht den Rückhalt bekommen haben, den sie gebraucht hätten als kleines Kind. Geht auch darum, ich wach auf mitten in der Nacht und keiner ist da. Weißt du, ich 1, 2 Jahre alt, wach auf mitten in der Nacht, keiner ist da, ich schreie, keiner kommt. Ja, weil Mama und Papa selber so festschlafen, dass sie es gerade nicht hören. Was dann im Kind passiert, also was da für Ängste entstehen auch, was sich dann auch aufs Urvertrauen auswirken kann. Und da gilt in erster Linie erstmal rausfinden, was ist jetzt die Ursache dafür, dass das Urvertrauen angekratzt ist. Da gibt es wirklich kein pauschalen Mittel. Also man kann immer ganz gut gucken beim Elternhaus, aber es ist auch nicht pauschal. Wenn man rausgefunden hat, okay, was ist jetzt die Ursache dafür, dann zu gucken, okay, wie kriegt man das geheilt?
Okay, sicherlich sehr, sehr spannend. Ist das auch eine Möglichkeit oder sicherlich eine Möglichkeit, mit Hypnose da ranzukommen? Ich habe so ein schönes Bild, das du auch beschrieben hast. Wenn du so eine Pflanze hast, so ein Unkraut hast, dann ist es häufig so, dass manche so oben die Blätter wegziehen und irgendwann das natürlich wieder nachwächst. Und mit der Hypnose einfach auch die große Chance besteht, einfach die Wurzel an die Wurzel zu kommen, die Wurzel rauszuziehen und damit ist das erledigt. Ist das das Bild, das du beschrieben hast, ist das auch der Weg, auch da ranzukommen, beziehungsweise du machst ja das sehr, sehr aktiv, Hypnose in verschiedensten Bereichen. Du hast gesagt, du hast nach unserem Interview jetzt jemand, der Redeangst hat. Was sind deine Erfahrungen einfach zu dem Thema Hypnose? Wie wirkt es? Wie schnell kann sowas dann auch funktionieren, einfach auch vom Zeitlichen her? Welche Erfahrungen hast du dann, Charia, in diese Richtung?
Es ist so, dass ich bin seit 12 Jahren im Bereich des Trainings unterwegs. So kann man das mal ganz grob beschreiben. Also ich habe als Trainer bin ich gestartet. Das heißt, ich habe mit Gruppen gearbeitet, 10, 20, 30 Leute, mit denen ich dann über gewisse verhaltensorientierte Dinge gesprochen habe und die trainiert habe. Also der Kunde sagt nein, was sagt der Verkäufer oder wie gibt die Führungskraft Feedback und so weiter. Also diese Klassiker Verkauf und Vertrieb und Führung. Und darüber hinaus bin ich dann vom Training in die Speakerei gekommen. Das heißt, auf einmal stand ich dann vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten, 5000 Leuten. Das habe ich 8 Jahre, 9 Jahre so gemacht. Dann habe ich mir für die Bühne, habe ich mir gewünscht, noch ein paar Handwerkszeuge zu haben, für meine Trainings noch ein paar Handwerkszeuge zu haben und habe verschiedene Ausbildungen gemacht im Hypnosebereich und habe dann so verschiedene Bausteine gefunden, die ich in meine Trainings super mit einsetzen konnte. Ob das Traumreisen sind, Trancen sind und so, also wirklich toll. Aber es war nie etwas, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte gern Coach werden, weil Coach ist für mich eine 1-zu-1-Situation. Erst als ich ich weiß gar nicht, der wievielten Ausbildung, ich dann in einem bestimmten Bereich der Hypnose kennengelernt habe. Also wenn man so Medizin nimmt, dann gibt es so die Medizin und dann gibt es die Allgemeinmedizin und dann gibt es die Chirurgie und dann gibt es so, ja, und so kannst du das auch bei Hypnose vorstellen. Es gibt also den Oberbegriff Hypnose und dann gibt es natürlich in der Hypnose ganz viele verschiedene Facetten. Und einer dieser Teilbereiche der Hypnose, das ist die sogenannte regressive Hypnose. Und die regressive Hypnose, das ist halt eine sogenannte ursachenorientierte Hypnose. Also wenn wir über Hypnose sprechen und sagen, ja, mit Hypnose zieht man die Wurzel raus, dann leider nein. Regressive Hypnose, ja. Also so mit Allgemeinmedizin kann man Augenlicht heilen, nein, dafür ist halt der Augenarzt wieder zuständig. Und ein spezieller Teilbereich der Hypnose, also die regressive Hypnose, die kann das genau gewährleisten. Und meine Art und Weise, da mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist, dass ich von allen Menschen, mit denen ich jetzt im Hypnose-Coaching gearbeitet habe, bislang nur 3 Menschen gesehen habe, oder 3 Menschen nur wieder gesehen habe, die also, weil halt, aber nicht, weil es so kompliziert war oder weil die so massiv geschädigt waren, sondern einfach, weil so viele Schädigungen da waren. Die hatten halt also, kannst du vorstellen, mehrere DIN A4 Seiten voller Traumata und deswegen hat das halt mehr als eine Sitzung gedauert. Ansonsten in der Regel arbeite ich mit einer Sitzung. Also gerade, ich habe heute schon 2 Hypnose-Coachings gehabt, jetzt mit dir das Interview und dann noch ein Hypnose-Coaching und es ist so, dass auch mit den beiden Menschen, mit denen ich vorhin gearbeitet habe, ganz klar, wir werden uns wegen dieser Sache nie wiedersehen. Und ob wir uns wegen anderen Sachen wiedersehen oder ob wir uns in anderen Bereichen wiedersehen, das ist da immer außer Frage. Aber wegen diesem Thema werden wir uns nicht wiedersehen. Mhm. Das ist echt toll. Also das hat mich erst als ich das kennengelernt habe, dass das möglich ist, wirklich mit einem Treffen, die Wurzel da rauszuziehen, also jetzt nicht sich da oben mit der Blüte oder den Blättern zu beschäftigen, sondern wirklich die Wurzel rauszuziehen und dann ist das Thema durch. Erst das hat mich veranlassen lassen, zu sagen, okay, ich werde jetzt Coach, werde Hypnose-Coach, weil bis dahin war ich allein Trainer und Speaker.
Ich glaube, das ist ja auch dann sehr erfüllend, das zu sehen, ne? Dass mit total sich was verändert. Wie ist es denn bei bestimmten Coaching-Klienten, die das dann hören, die sicherlich vorher vielleicht auch das eine oder andere schon gemacht haben, aber noch nie so rangekommen sind an die Wurzel, wenn die das hören, hey, wegen diesem Thema brauchen wir uns normalerweise nicht mehr begegnen, kommt das bei vielen an oder sagen die, kann ich das überhaupt so annehmen oder so glauben? Hat es wahrscheinlich auch schon gegeben,
oder? Ja, nee, das Spannende ist, Jürgen, dass die Leute das sagen.
Okay.
Das sag ja nicht ich den Menschen, sondern die Menschen sagen mir, ich habe das Gefühl, das war's jetzt. Dann sage ich, ja, folg einfach deinem Gefühl. Ne? Ja, na klar, das war's. Also wenn die Traumata geheilt sind oder wenn die Vergebensarbeit geleistet ist, also wenn klar ist, die Ursprünge, die Ursprungssituationen sind aufgearbeitet, die also zu diesem viel späteren Verhalten geführt haben, das ist aufgearbeitet, ja, dann warum sollten wir uns deswegen dann nochmal wiedersehen?
Mhm. Super. Also konkret an dem Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Redeangst, mit dahin zu gehen, wo diese Ursache entstanden ist, diese Angst, vor Publikum zu reden, das hat ja irgendeinen Auslöser, wo auch immer der liegt, vielleicht ist es ein Satz, die aber dann so sich emotional eingeschweißt hat, dass der jetzt zurückhält, daran zu gehen, das zu heilen, und somit ist die Wurzel gezogen. So in der Form, genau, ist es vorstellbar.
Genau, genau. Also da gibt es also eine Ursache, und diese Ursache, also wir beide sitzen im Auto und uns werden jeweils, wird uns eine Pistole an den Kopf gehalten. Dir und mir. Und jetzt kann es sein, dass ich jetzt traumatisiert bin und sage, oh mein Gott, die Todesangst. Ja, und du sagst, das ist hier bei uns in der Stadt völlig normal, das passiert mir jeden dritten Tag, also es ist so, ja, mach dir nicht ins Hemd. Ich kann in dieser Situation Todesangst, Traumatisierung, ich kann in dieser Situation ein traumatisches Erlebnis haben, also eine Situation, die mich so überfordert, dass ich das Gefühl habe, ich bin dieser Situation nicht gewachsen. Du sagst völlig normal. So sind in meiner Erfahrung sind so die meisten Ursachen für Trauma. Natürlich gibt es ganz massive Sachen wie Misshandlungen und ja, natürlich gibt es sowas auch. Aber die meisten Dinge sind wirklich so, wo wir sagen, ach, deswegen, also Redeangst, ja, die Klasse hat gelacht über eine falsch vorgelesenes Wort. So, ja, erste Klasse, zweite Klasse, musst was vorlesen, die Klasse hat gelacht. Bumm, ja, schon gehabt, ja, und dann aufgelöst, ja, dem kleinen Kind damals geheilt, das innere Kind geheilt, Traumata geheilt, Neubewertung der Situation, die jetzt passiert ist, was passiert, ich bewerte die Situation neu, die Situation ist nicht mehr traumatisch für mich, was passiert automatisch, wie so eine Perlenkette, es löst sich alles auf.
Okay.
Und ich kenne das, dass Menschen, die nicht regressiv arbeiten, also die in Hypnose unterwegs sind, nicht regressiv arbeiten, dass die natürlich sagen, also Entschuldigung, mit einer Sitzung, jetzt hört es aber auf. Ja, das verstehe ich auch. Wenn du anders unterwegs bist und suggestiv arbeitest, also mit Suggestion, mit Einreden arbeitest, dann brauchst du mehr als eine Sitzung. Und dann ist auch fraglich, ob diese Einrede, also die Seifenblase, um die Seifenblase nenne ich das immer, wenn ich also Angst habe davor, eine Rede zu halten, das ist keine angeborene natürliche Angst, die wird antrainiert, das ist anerzogen, das ist ja adaptiert von irgendetwas, das ist eine Seifenblase, die ich mir aufgebaut habe. Und wenn ich da jetzt mit Suggestion eine neue Seifenblase drumherum setze, dann ist die Frage, wie lange hält diese neue Seifenblase um die alte Seifenblase? Mhm. Ich bin nicht der Freund davon, eine neue Seifenblase aufzubauen, sondern ich bin Freund davon, die alte Seifenblase zerplatzen zu lassen. Okay. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es auch das Verhalten nicht mehr.
Okay. Super Beispiel, nochmal schönes Bild. Würdest du sagen, Jaron, zumindest bei den meisten Ursachen, Redeangst oder auch andere Ängste oder bestimmte Blockaden, wie auch immer die ausfallen, dass grundsätzlich eine Ursache liegt, wo wir mit Hypnose rankommen, mit dieser regressiven Hypnose, um die Ursache zu finden, die zu verändern, die zu heilen und dadurch einfach auch entsprechend ja insgesamt Heilung dann zu schaffen gegenüber diesen Momenten.
Genau, das ist meine Erfahrung.
Okay, super.
Mhm. Genau, also zu mir kommen Menschen wegen ja, Ängsten, klar, zu mir kommen Menschen wegen Krankheiten. Also in jeder Krankheit gibt es immer einen seelischen Anteil. Also ja. Mittlerweile hat die Uni Ulm das nachgewiesen, dass traumatische Erlebnisse, das ist übrigens wirklich sehr spannend, das erste Mal medizinisch nachgewiesen, dass traumatische Erlebnisse Veränderungen des Stoffwechsels nach sich ziehen, was wieder nach sich zieht, dass somatische Krankheiten ausgelöst werden können durch ein traumatisches Erlebnis während meiner Kindheit. Also unglaublich, was 20, 30, 50 Jahre später erst ausbricht. Die Ursache dafür, dass ich diese somatische Krankheit habe, ist darin, dass ich irgendwann mal traumatisch belastet worden bin, also die Traumata.
Sehr, sehr spannend. Und dann wird es normalerweise wieder so sein, dass irgendwelche Symptome behandelt werden, aber nicht die Ursache dann wieder von dieser Krankheit, weil die meistens ja unbewusst irgendwo liegt und im ersten Moment ja gar nicht irgendwo so greifbar ist.
Was ist der Auftrag? Genau. Was ist auch der Auftrag? Von wem? Ne? Also in der Allgemeinmediziner, was hat der für einen Auftrag? Ja, also, hat sich den Auftrag klar, da jetzt...
Genau das, was du schilderst, was mir auch immer ja, auffällt, wenn ich begleite, und deswegen ist es auch mein Ansatz, eben da tiefer gehen zu können, dieser Methode Hypnose, und deswegen bin ich schon gespannt, wie sich das dann auch auswirkt. Und da bin ich ja auch durch dich, beziehungsweise wie ich dich mal erlebt habe, noch stärker draufgekommen. Und ja, danke auch nochmal so für diesen Input, wo ja, mir manchmal auch dahin nochmal bewusster geworden ist, weil das immer schon ein bisschen zu mein Weg war. Aber das hat wahrscheinlich jetzt den letzten Kick noch ausgelöst, in diese Richtung dann unterwegs zu sein. Also ich bin sehr gespannt und interessant, was du schilderst. Geht es auch in diese Richtung oder hast du das auch schon erlebt? Thema Selbstwert ist ja auch so ein Thema, das dich sehr, sehr stark auch beschäftigt. Dass das auch ja, auf den Selbstwert Auswirkungen hat, grundsätzlich mal. Also, dass wir uns dann insgesamt ein wenig stärker, wertiger wieder fühlen als Mensch insgesamt.
Ja, ja. Wenn du das Thema Selbstwert auseinandernimmst, also ich für mich habe so drei, also Selbstwert, ich fühle mich wertvoll von der Definition. Ich fühle mich wertvoll, ich bin ein wertvoller Mensch. Und es gibt so aus meiner Sicht drei verschiedene Kriterien, oder Stadien, wenn man so möchte. Das erste Stadium ist dieses natürliche Selbstwertgefühl. Ich komme auf die Welt, ich fühle mich natürlich selbst wertvoll. Ne? Also ich bin wertvoll, Baby. Später werden wir dann dazu trainiert oder erzogen, du musst das und das tun und dann bist du wertvoll. Du musst eine 1 haben, bist du wertvoll, hast eine 6, bist du wertlos. Oder verdienst du Geld, hast ein Apartment oder ein Haus, bist du wertvoll, hast du kein Einkommen, lebst unter der Brücke, bist du wertlos. Also diese gesellschaftliche Geschichte, dieses Denken, hast du was, dann bist du was. Ne? Tust du was, hast du was, dann bist du was. Ich nenne das immer so Tun-Selbstwertgefühl. Und aus diesem Tun-Selbstwertgefühl gibt es auch noch die Steigerung des Haben-Selbstwertgefühls. Ich muss also Dinge besitzen. Mhm. Den Job, die Beziehung, den Status, das Haus, das Auto und so weiter. Dann bin ich wertvoll. Und dieses Tun-Selbstwertgefühl und Haben-Selbstwertgefühl entspringt meistens einer Prägung. Entweder sind das Konditionierungen, die tust du was, dann bist du was, dann hast du was, immer wieder hören. Ja, oder aber auch einem Trauma. Also zum Beispiel, dass ich als Kind irgendwie glücklich bin und dann kommt da jemand mit einem anderen Auto vorbeigefahren und meine Eltern sagen, ah, so ein Kapitalistenschwein, der andere Menschen ausnährt. Ich bin gerade total glücklich und meine Eltern schimpfen über jemanden, der mit einem tollen Auto vorbeigefahren kommt und zack, gibt so einen Blitzeinschlag ins Nervensystem und dann kann aus diesem natürlichen Selbstwertgefühl, kann dann ein Tun-Selbstwertgefühl entstehen oder auch das Haben-Selbstwertgefühl. Und von daher ist der Ansatz, den ich da habe, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, Selbstwertgefühl, ich bin da so im Argen, ja, ich mache mich sehr klein oder ich fühle mich selten wertvoll, ich fühle mich eher wertlos, ja, dass ich dann reingucke, was steckt denn dahinter, dass die Menschen sich so fühlen, was ist das Grundprogramm wieder, was ist der Virus im System quasi und den dann zu identifizieren, die Ursache zu heilen und automatisch die Menschen wieder in das natürliche Selbstwertgefühl kommen zu lassen. Sich einfach selbst wertvoll zu fühlen, ohne Dinge leisten zu müssen, ohne Dinge besitzen zu müssen, sondern einfach, weil es sie gibt. Mhm. Und das braucht natürlich so ein bisschen Akzeptanz dann auch. Also ein bisschen ja, Wahrnehmung im Alltag.
Okay, spannend. Auch spannendes Thema. Also ich kenne das selbst von mir, als ich 2007 gekündigt hatte, 18 Jahre Angestellte, Bank, Personalentwicklung, Trainer, dann rausging, die ersten 2-3 Jahre unheimlich dieses Thema Selbstwert. Bin ich das schon wert, das so machen zu können, das zu verdienen? Also das war für mich ein ganz, ganz interessanter Weg und da habe ich erst auch für mich erkannt, was das auch bedeutet und wie das auch zurückhalten kann. Wenn ich selber das Gefühl habe, das einfach auch vielleicht noch nicht tun zu können, nicht wertvoll zu sein oder als Mensch das nicht machen zu können. Deswegen sehr, sehr spannend. Hast du einfach auch vielleicht so 2-3 Tipps, was wir grundsätzlich tun können, um dieses natürliche Selbstwertgefühl, diesen natürlichen Selbstwert immer auch für uns selbst stärken zu können, was wir da tun können, um ja da für uns schon aktiv zu sein in diese Richtung?
Ich habe so ein schönes Bild mal bekommen. Mal angenommen, du hast so einen richtig schönen Hundekackehaufen, ja, also so richtig schön Hundekacke. Und auf diesen Hundekackehaufen haust du jetzt Schlagsahne drauf. Dann kannst du so viel Schlagsahne draufhauen, wie du willst, und da ist immer irgendwie noch Hundekacke. Und deswegen der Appell auch, wenn du lieber Zuschauer, wenn du gerade merkst, dich angesprochen fühlst, Menschen, Selbstwertgefühl, das ist irgendwie so ein Thema. Meine Empfehlung ist, wende dich an einen Profi. Also wende dich an einen Profi, der dich dabei unterstützt, den Jürgen, komm zu mir, egal wem, aber hol dir einfach jemanden, der dich da professionell begleitet, unterstützt und mit dir diesen Kackehaufen erstmal beseitigt. Und wenn der Kackehaufen weg ist, dann helfen ganz viele verschiedene Tools im Alltag. Also ich liebe so diese Idee mit den Klebepunkten. Also kennst vielleicht, also was? Ein Führerschein, Jürgen? Also wenn du dann unterwegs bist und siehst eine rote Ampel, dann ist ja nicht so, dass du überlegst, ah, was war das rote Licht noch? Nein, wenn du eine rote Ampel siehst, dann gehst du auf die Bremse, du musst nicht überlegen, das machst du intuitiv, nebenbei telefonierst du, hörst ein Hörbuch, was auch immer, ja, und du fährst nebenbei Auto. Und immer wenn du ein rotes Licht siehst, heißt das für dich ja, ich muss anhalten. Und das adaptiert jetzt mal, das schön übertragen auf das Thema Selbstwertgefühl. Klebepunkte, du nimmst deinen Klebepunkt, ich habe zum Beispiel grüne Klebepunkte dafür erkoren, grüne Klebepunkte überall hinkleben in seinem Alltag, auf den Monitor, aufs Handy-Display rauf, ja, also hinten, nicht vorne, verschiedene Orte. Und immer wenn du einen grünen Klebepunkt siehst, heißt das automatisch, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. So wie ein rotes Licht im Straßenverkehr heißt, bitte anhalten, heißt ein grüner Klebepunkt, ich bin wertvoll. Und in dem Augenblick, wo wir das haben, uns also damit unbewusst ja quasi immer wieder aussetzen, in dem Augenblick entsteht eine neue Wahrheit. Wenn vorher, meine Empfehlung, wenn vorher der Kackehaufen beseitigt wurde.
Auch wieder ein schönes Bild mit diesem Kackehaufen mit der Sahne drüber. Ja. Aber das auch mit den Klebepunkten. Ich denke, das ist einfach so eine eigene Konditionierung, stärker einfach durch sich das ins Bewusstsein zu bringen. Sehr, sehr spannend. Danke schon mal noch für diesen Impuls. Bevor das wir dann am Ende hier in die Schnellfragerunde kommen, habe ich noch einen Punkt, der mich einfach interessiert und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer. Das Thema Selbstwert hatten wir jetzt schon. Wo würdest du Selbstwert und Selbstliebe den Unterschied finden? Weil es ist ja auch, denke ich, also dieses Thema Selbstliebe für sich zu zeigen. Wo würdest du da den Unterschied sehen und was können wir dann tun, um dieses Thema Selbstliebe auch für uns stärker wieder in uns selbst aufbauen zu können?
Ja, das sind aus meiner Sicht sind das Zwillingsschwestern oder Zwillingsbrüder. Also das sind Zwillingsgeschwister, so vielleicht. Also sie gehen Hand in Hand. Häufig ist es so, dass wenn ich merke, dass mein Verhalten, was ich im Alltag habe, nicht dem entspricht, wie ich mich eigentlich verhalten möchte. Also Beispiel, ich fühle mich nicht wohl, aber ich traue mir das nicht zu sagen. Oder da gefällt mir etwas nicht und ich übe keine Kritik. Oder ich werde kritisiert und das ist eine sachliche Kritik und ich nehme es persönlich. Das sind so Sachen, wenn wir dann abends im Bett liegen und überlegen, ah Mensch, ich wurde da kritisiert und so weiter. In dem Augenblick, wo wir unser Soll-Leben nicht unser Ist-Leben ist, dann kann ich mal gucken, woran liegt das. Und ganz, ganz häufig, also wirklich ganz häufig, sind die Themen in Selbstwert und Selbstliebe verankert. Und da auch ganz häufig einfach in beiden Themen. Zweite Frage war, also das sind so für mich Geschwister. Und dann war, was kann ich machen, um die Selbstliebe zu steigern? Auch meinst du, ja? Auch hier die Empfehlung, find erstmal raus, warum du dich nicht liebst. Weil es ist nicht ursprünglich, dass Babys auf die Welt kommen und sagen, nee, so toll finde ich mich gar nicht. Okay. Ja, also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann findet das Baby sich erstmal klasse. Und zwar so klasse, dass es mitten in der Nacht die Eltern aus dem Bett holt. Ja, also das sind einfach Urinstinkte, die sind, also das Grundprogramm ist angelegt, ich bin wertvoll und ich bin wichtig und ich liebe mich. Und jetzt natürlich zu gucken, warum hat dieser Mensch den Glauben entwickelt oder die Überzeugung entwickelt, dass er gar nicht liebenswert ist. Und bin ich eifersüchtig, ist meistens ein Fernbleiben von Selbstliebe. Bin ich egoistisch, ist meistens ein Zeichen dafür, dass Selbstliebe nicht vorhanden ist. Narzissten, fehlt die Selbstliebe. Arroganten Menschen, fehlt die Selbstliebe. Das sind meistens Menschen, die noch irgendwas von anderen brauchen, um sich selber liebenswert zu finden. Ja, ich brauche also die Bücher, die du da hinten alle hast. Wenn ich die habe, dann bin ich endlich toll, dann bin ich liebenswert. Ja, so, das sind so die Gedanken, die dann häufig bei diesen Menschen da drin sind. Und wenn das klar ist und wenn das identifiziert ist, hey, so toll finde ich mich gar nicht, dann wird auch klar, warum zum Beispiel Liebe, die von außen kommt, nicht angenommen werden kann. Das sind meistens ja auch Menschen, die sagen, ja, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Liebe. Ja, und wenn mein Partner mich liebt, dann bin ich toll. Und wenn mein Partner mich nicht liebt, dann bin ich halt nicht toll. Ne? Oder wenn mein Partner mich verlässt, dann bin ich nicht so viel wert, ja, bin ich wertlos. Da wird also der Wert und die Liebe zu sich selbst, der Selbstwert, die Selbstliebe an dritte Personen geknüpft. Und dann wird es natürlich kritisch. Bei Selbstliebe, genau über Selbstwert, finde erstmal heraus, was ist der Kackerhaufen, warum bist du der Überzeugung, hey, da ist halt irgendwas im Argen und wenn dir klar ist, was der Kackerhaufen ist, dann mach den erstmal weg, bring den beiseite, da brauchst du keinen Schlagzeilen auf dem Stuhl. Und vielleicht noch so eine Frage, die finde ich, die geht mir seit, keine Ahnung, seit ich weiß gar nicht, woher ich die habe, aber die finde ich sehr, sehr geil. Welcher Mensch auf der Welt ist dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse befriedigt sind? Okay. Gibt's nur eine Antwort? Ich. Wenn dem so ist, also wenn ich dafür verantwortlich bin, meine Bedürfnisse zu befriedigen, dann sind es automatisch nicht andere Menschen. Dann sind auch andere Menschen nicht dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wenn ich geliebt werden möchte, und das ist ein Bedürfnis, wer sollte mich dann lieben? In erster Linie erstmal ich. Mhm. Natürlich finde ich es toll, verheiratet zu sein. Ich bin gern verheiratet, gerade 8-jährigen Hochzeitstag. Und ich finde es toll, dass meine Frau mich liebt. Aber weißt du, Jürgen, was das für mich ist? Das ist für mich ein Bonus. Das ist für mich nicht, ja, wenn meine Frau mich nicht liebt, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Ich liebe mich und ich liebe auch meine Frau. Meine Frau liebt mich auch, aber in erster Linie liebe ich mich. Und wenn meine Frau mich liebt, dann ist das ein total toller Bonus obendrauf. Und ich finde es auch toll, dass meine Frau sich liebt. Ja, sie liebt sich und meine Liebe zu ihr ist auch Bonus obendrauf. Sie braucht mich nicht, um glücklich zu sein und ich brauche sie nicht, um glücklich zu sein. Weil in erster Linie bin ich dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse zu befriedigen und sie ist dafür verantwortlich, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sie ist nicht dafür verantwortlich, meine zu befriedigen und ich bin auch nicht verantwortlich, ihre zu befriedigen. Mhm. Und was jetzt passiert ist, dass sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen, die sich gegenseitig noch bereichern, aber nicht abhängig voneinander sind. Und ganz häufig empfinde ich Partnerschaft bei vielen Menschen als Abhängigkeit. Du bist verantwortlich, dass ich glücklich bin. Oder Eltern zu Kindern. Wenn meine Kinder glücklich sind, dann bin ich es auch. Was das für eine Last für die Kinder schon bedeutet. Ja? Also wenn wir mal alle dafür sorgen würden, nur mal angenommen, alle in Deutschland würden dafür sorgen, dass sie selbst glücklich sind. Und wenn das passiert ist, noch irgendein anderer Mensch, stell dir mal vor, wo wir leben würden, dann würden wir im Paradies leben.
Wow.
Das permanent dafür sorgen und sagen, ja, hier, die Welt muss hier, ich bin so weit, macht mich glücklich, ja. Du musst mich glücklich, meine Kinder und so, mein Mann, meine Frau, mein Chef und so, alles dafür verarbeitet, dass ich glücklich bin. Ja, was sind wir? Wir sind im Prinzip moderne Drogenabhängige. Und die Droge heißt nicht Kokain oder LSD oder Ecstasy, die heißt einfach glücklich sein, sich selbst lieben. Ne? Selbstliebe ist ein Fass für mich. Liebe ist ein Fass für mich und Selbstliebe ist der Boden. Und wenn der Boden fällt, kannst du oben Liebe reinschmeißen, wie du willst, es fällt einfach immer unten raus. Mhm.
Da fällt mir dazu, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, so einen Satz von der Lady Gaga ein, die mal gesagt hat, sorge nicht dafür, dass du mir Liebe gibst, sorge dafür, dass du dir selbst mehr Liebe gibst.
Ja, geil, schön.
Passt ja da super, super dazu. Wenn wir das jetzt einfach nur mal so angucken, dann wird es ja bedeuten, einfach mal selbst zu gucken, was habe ich denn für eigene Bedürfnisse, was sind das für Bedürfnisse, wie kann ich die Bedürfnisse für mich so befriedigen oder so umsetzen, und das ist der wesentliche Schritt überhaupt, dieses Bewusstsein wieder für sich selbst zu bekommen.
Genau. Okay. Und das ist ja das Spannende, in dem Augenblick, wenn die Bedürfnisse nicht befriedigt sind, sind wir immer unglücklich. Mhm. Also Unglück bedeutet immer, dass irgendein Bedürfnis bei mir gerade nicht befriedigt ist. Und jetzt die Frage, welcher Mensch auf der Welt ist dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse zu befriedigen? Wer ist für mein Glück verantwortlich? Ne?
Ja, und wenn du dieses Bewusstsein nicht hast, dann kannst du natürlich das auch nie anderen so geben, sondern erwartest immer, dass du es eher bekommst.
Genau.
Und dann wird es schwierig mit der Zeit. Ne?
Ein Futter los.
Ja, super. Mensch, interessante Themen. Und Jeremy, wir können wahrscheinlich noch sehr, sehr lange über diese Themen uns austauschen. Auf die Zeit, wir haben nicht schon 40 Minuten, dass wir einfach so vom Podcast, von der Zeit her einfach diesen Blick haben. Aber ich glaube, da waren so unheimlich viele Gedanken und Impulse in unserem Austausch, die du gegeben hast. Dafür schätzt du mal herzlichen Dank, weil einfach sehr, sehr bereichernd diese Themen sind. Und ich glaube, da können viele einfach auch wieder was mitnehmen. Und was ich jetzt gerne mit dir zum Ende hin noch machen will, ist nur eine Schnellfragerunde. Also eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, um das eine oder andere auch noch ein bisschen persönlich von dir zu erfahren. Und wenn du soweit bist, dann starten. Okay, lass uns doch starten. Du, die erste Frage, Jerion, wo siehst du denn für dich deine drei größten Stärken?
Empathie. Ich fühle ganz toll, also ich bin der Meinung, dass ich ganz toll fühle, wie es anderen Menschen geht. Ich kann komplexe Dinge sehr einfach runterbrechen. Das ist so eine Fähigkeit, die ich habe. Ich spreche mehr so, als wenn ich mit Sechsjährigen spreche. So, das gelingt mir ganz gut. Und ja, Menschen ja zu unterhalten, zu entertainen, zu bereichern, ja, ich glaube.
Habe ich auch schon erlebt. Also das gelingt dir hervorragend.
Danke.
Wunderbar. Du, auf der anderen Seite hat jeder natürlich auch Bereiche, wo wir sagen, na ja, das ist jetzt eher eine Schwäche. Was würdest du bei dir so als Schwäche bezeichnen?
Ich bin sehr leicht begeisterungsfähig. Das heißt, ich sage Dingen zu, ohne abzuschätzen, ob ich sie einhalten kann. Das ist wirklich ein Chaoskopf. Also Ordnung, ich verbringe bestimmt viel Zeit damit, in Dinge zu suchen, anstatt mit den Dingen zu arbeiten. Was mir auch immer wieder passiert, ich bin sehr lustorientiert. Das heißt, ich mache die Dinge, auf die ich Lust habe, und die Dinge, auf die ich keine Lust habe, die bleiben auch mal liegen.
Also so im Fall. Also
wenn ich mal nicht zurückrufe, einfach nochmal anrufen.
Ja, also im Farbmodell wäre das eher die Farbe Gelb.
Viel zu gelb.
Okay. Hast du eine Gewohnheit, wo du sagen würdest, ja, das ist auch so eine coole Gewohnheit? Gibt es da etwas?
Ich vergesse schnell. Mhm. Also, was mir sehr gut gelingt, kannst du dir vorstellen, wenn ich mit in Hypnose arbeite und wir dann da in die Traumata reingehen, dass da auch wirklich derbe Sachen rauskommen und an die Oberfläche kommen. Und das, was irgendwie, keine Ahnung, ob das eine Gabe ist, ein Talent ist, keine Ahnung. Ich zwei Stunden später, also ich habe heute mit zwei Menschen gearbeitet, ich wollte vorhin noch kurz ein Beispiel davon bringen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit denen besprochen habe. Das ist so, also ich merke das so, dass diese Negativenergie, dass das einfach an mir irgendwie abperlt. Das ist nicht mehr da. Und wenn ich heute halt nach Hause fahre, dann bin ich gut drauf, bin gut gelaunt und nehme diese Schicksalssachen, die dann auch diesen Menschen passiert sind, die auch wirklich teilweise sehr dramatisch sind, das nehme ich nicht mit, das bleibt nicht bei mir haften.
Okay.
Das finde ich eine coole Gewohnheit. Also ist mir auch erst durch die Hypnose bewusst geworden.
Okay, cool. Weil das ist ja wirklich schnell loslassen zu können und das nicht länger mitzutragen, finde ich toll. Super. Jürgen, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch, wo du sagst, wow, da gibt es noch etwas? Wie sieht das aus?
Ich habe so eine große Vision. Und zwar möchte ich, dass wir in Deutschland keine Psychologen, Psychiater mehr benötigen, die Menschen therapieren müssen, weil sie falsch erzogen worden sind. Mhm. Ich habe mich mal mit einem Psychologen, also ich unterhalte mich immer wieder mal mit einem Psychologen, und einer, der sagte mal so einen Satz, das hat mich damals sehr geprägt oder sehr beeindruckt, der hat gesagt, wenn du bei mir einen Termin möchtest, dann musst du locker ein halbes Jahr warten. Ich gehört, in Köln sind es jetzt schon 12 Monate. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, also 80% der Menschen, mit denen ich zusammen irgendwie therapeutisch unterwegs bin, das sind Menschen, die in den ersten 6 Lebensjahren nicht das bekommen haben, was sie gebraucht hätten. Mhm. Und wenn man überlegt, dass also dann Fachmenschen, also Koryphäen, Psychologen, Psychiater sind, die sehr stark traumatisierten Menschen helfen, die, keine Ahnung, Missbrauchsopfer, Unfallopfer, Raubüberfälle, keine Ahnung, also die da irgendwie wirklich sehr traumatisch stark belastet sind, dass die 80% ihres Tuns darin wiederfinden, dass im Prinzip die Eltern in den ersten 6 Lebensjahren dem Kind nicht das gegeben haben, was das Kind gebraucht hat, dann finde ich das sehr bezeichnend in der 5 reichsten Industrienation. Mhm. Er sagt dann auch, Menschen brauchen 40 Jahre, um in den ersten 6 hinwegzukommen. Das ist auch sehr bezeichnend. Und ich habe so eine Vision, dass ich mit meinem Tun sich dazu beitragen möchte, dass Deutschland, dass die Psychologen sich harter sich um die Menschen kümmern, die also denen wirklich unterwegs schlimme Sachen passiert sind, und dass die Eltern immer mehr Bewusstsein dafür erlangen, was Kinder wirklich brauchen, was wirklich wichtig ist und was den Kindern auch etwas kaputt macht und zerstört.
Was glaubst du, was Kinder wirklich brauchen?
Früher war ich so, immer so als Beispiel, es gibt bestimmt ganz viele Sachen, aber früher war ich so, dass ich gesagt habe, wenn ein Kind schreit, dann muss man das auch schreien lassen. Ne? Dann stärkt die Lungen, und wenn man sein Kind verhätschelt und nach jedem Zimperlein zum Kind läuft, dann ist das so eine Sache. Du glaubst gar nicht, irgendwie viele Menschen, ich kann es wirklich nicht mehr zählen, mit denen ich zusammengearbeitet habe im Hypnose-Coaching, wo das Ursprungsereignis war, das Kind wacht mitten in der Nacht auf, schreit und Mama und Papa kommen nicht. In den ersten 3 Lebensjahren sind Menschen nicht überlebensfähig. Also das ist in der Natur so eingerichtet worden. Ja, wir sind nach mittlerweile von der Genetik her, kommen wir nach 9 Monaten auf die Welt und sind eine der wenigen Spezies auf der Welt, die dann nicht überlebensfähig sind. Wenn du dich im Tierreich umschaust, die meisten Tiere sind überlebensfähig. Wir nicht, wir sind völlig abhängig. Und wenn wir nicht die Aufmerksamkeit bekommen in diesen ersten 3 Lebensjahren, die wir brauchen, sodass wir das Gefühl haben, alles wird gut, Urvertrauen, ja, ich kriege hier meine Nahrung, super, es kümmert sich jemand um mich, Liebe, ja, das ist alles da. Wenn in den ersten 3 Lebensjahren das nicht passiert und ein Kind zum Beispiel schreien gelassen wird, dann sind das die Menschen, die dann ganz früh schon eine Todesangst entwickeln, die wirklich dann als Einjähriger, Zweijähriger, Halbjähriger, 6 Monate altes Kind, die dann Todesangst entwickeln. Und das führt zu einer Traumatisierung, dass die später dann wirklich eine Verhaltenseinschränkung, eine Einschränkung der Lebensqualität haben, weil sie damals schreien gelassen wurden. Und das ist so für mich so, durch meine Arbeit im Hypnose-Coaching bin ich auf diese Erkenntnis erstmal gekommen, weil früher war ich einer, der gesagt hat, ja, Kinder muss man auch mal schreien lassen. Und so lerne ich immer wieder dazu, was im Alltag das bedeutet. Ne? Und letztendlich führt das immer so auf 4 große Buchstaben. Ne? Kinder buchstabieren Liebe mit 4 Buchstaben. Z-E-I-T. Und wie viel davon kriegen Kinder in den ersten 2, 3 Lebensjahren?
Spannendes Thema. Aber große Vision. Toll. Und vor allen Dingen diese Erkenntnis nochmal, was du jetzt sagst, mit Zeit, aber auch dieses Thema Nähe zu spüren dann. Das Dasein zu spüren. Interessant. Toll. Mhm. Du, nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
Freude.
Freude.
Mhm. Okay. Freude, also ich bin so, dass ich auch mich immer wieder selber, zum Beispiel der Frage, was möchte ich gerade machen? Also ja, ich habe jetzt gerade sehr große Freude am Hypnose-Coaching. Mache ich das in 5 Jahren noch, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Bin ich in 5 Jahren noch Coach oder Trainer oder Speaker, kann ich dir nicht sagen. Ich folge da wirklich meinem Herzen und meiner Freude. Und es gibt Projekte, die gut liefen und wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich aber nächstes Jahr nicht mehr machen, da habe ich keine Freude dran. Oder es gibt auch Unternehmen, die mich buchen und wo ich dann mit dem Vertrieb oder mit der Führung arbeite, wo ich aber keine Freude dran habe und dann auch nicht mehr hinfahre. Und dann auch sage, Mensch, da gibt es Kollegen, die sind besser für euch geeignet. Okay. Ich bin da sehr stark orientiert an der Freude.
Ja. Okay, hast du für dich auch gelernt, mit der Zeit dann stärker hinzuhören? Also nicht mehr so vom Kopf her, ja, das mache ich jetzt, sondern einfach zu fühlen, nee, das ist doch nicht das, was ich jetzt so spüre. Und dann auch zu sagen, ich mag es nicht. Hat da irgendwann mal die Intuition über den Kopf dann auch so quasi die Oberhand bekommen? Oder war das schon immer so bei dir?
Ja, der Kopf war nie da. Also Ich war schon immer so ein lustorientierter Typ, so, weißt du, so. Und bei mir gab es nicht die Ratio, ja, mach das für die Kohle oder mach das jetzt für das Geld oder mach das für den Ruhm oder irgendwie so oder für den Status. Oder ich habe immer schon das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ne? Es war nicht immer leicht, auch nicht immer leicht für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, letztendlich ist es genau das der Grund, warum ich auch da bin, wo ich bin. Also ich könnte nicht ohne mein Team. Ne? Also es würde gar nicht funktionieren, weil mir viele Sachen ja auch gar keine Freude machen. Administrativer Bereich oder Kram im Büro, das macht mir keine Freude. Ja, und das mache ich dann auch nicht. Dann würde das liegen bleiben. Dann würde das Finanzamt irgendwann kommen und sagen, so, das war's jetzt, Herr Jörn. Ne? Also von daher ist es gut, dass es da Menschen gibt, denen das Freude macht. Ja, und denen das Freude bereitet, diese Dinge zu tun, mir nicht. Und deswegen, es ist Fluch und Segen. Nee, Kopf gab's nie.
Ja, klar. Interessiert mich doch noch eines. Findest du, ja, dass insgesamt, ich sage das jetzt mal ganz pauschal nochmal, stärker auch auf unsere Intuition, auf unsere Gefühlswelt hören sollten. Nicht so sehr manchmal, wenn wir sagen, rational im Kopf, ich mag es, obwohl ich innerlich spüre, nee, da ist Widerstand, das ist doch nicht so meins. Würdest du das auch sagen, dass du das auch erkennst so bei deiner Arbeit?
Du, Jürgen, ich habe noch nie einen Menschen bei mir gehabt, der gesagt hat, boah, ich wäre gern mehr Kopfmensch.
Okay.
Also wäre ich gern mehr Kopfmensch. Alle Menschen, die bei mir sind, wenn sie ein Thema mit Kopf und Bauch haben, dann ist das immer, ja, ich komme nicht in mein Gefühl, ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken. Und so. Es ist immer die andere Richtung. Ich habe noch nie einen erlebt, der sagt, ach, ich bin so ein emotionaler Mensch, ich wäre gern rationaler.
Also es ist wirklich die andere Richtung, da stärker wieder in sich reinzufühlen und das auch ausdrücken zu können. Ja, cool, auch interessant. Okay, du, was war für dich, obwohl du sicherlich schon Tausende oder vielleicht Zehntausende von Sätzen gehört hast, aber gibt es so einen Satz, der sich bei dir eingebrannt, eingeprägt hat, was für dich der wichtigste Satz ist, den du gehört hast?
Der wichtigste? Nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe ganz viele Sätze. Also ich mag das Zitat vom Einstein, das liebe ich. Ne? Immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die reinste Form des Wahnsinns. Finde ich toll. Ich finde Lichtenberg toll, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Doch damit es besser wird, muss es anders werden. Ja, das sind so... ich habe ganz viele solche Sätze, die auch immer wieder so in meinem Kopf da sind. Ne? Also,
aber das waren jetzt auch schon mal so coole Sätze, die einfach auch, wenn wir uns die bewusst machen, viel wieder auslösen können, wenn wir die wirklich mal zulassen. Auch Einstein auch dieses Thema, ne? Andere Ergebnisse mal anders auch die Dinge zu tun, weil nur dann hast du die Chance, auf andere Ergebnisse zu kommen. Finde ich cool. Du hast ja auch schon sehr viel geschrieben, Bücher geschrieben. Wenn du deine Biografie schreiben würdest, Stand heute, was wäre aus heutiger Sicht der Titel deiner Biografie?
Oh.
Ganz spontan.
Viel erreicht, aber noch lange nicht am Ende. Keine Ahnung.
Okay, das heutiger Sicht. Okay.
Ja. Aber
ja, ich denke, schöner Titel. Das passt gleich auch dazu, was du sagst. Mensch, Zukunft. Mal gucken, was noch kommt. Ich weiß nicht, was das Plan vielleicht auch ist. Also das denke ich.
Ich bin auch so ein Typ, der sagt, naja, ich bin jetzt 41, also bei mir steht nicht noch 24 Jahre oder irgendwie so. Ne? Also 24 Jahre noch, dann habe ich es geschafft. Also ich bin auch einer, der sagt, wenn mir etwas Spaß macht, warum soll ich damit aufhören? Ne? Egal wie alt ich bin. Wenn ich Spaß habe und Freude daran habe, dann werde ich damit nicht aufhören, egal ob ich 60, 70 oder 80 bin.
Ich hatte heute ein anderes Podcast-Interview noch, dann hat jemand gesagt, ich laufe mit 84 einen Marathon noch und der steht heute schon im Kalender. Also das auch dazu. auch cool.
Ja. Ich habe so einen Gesundheitsglaubenssatz, der ist, ich werde mit 124 lachend beim Joggen tot umfallen.
Ja.
Und das ist die jugendfreie Version.
Okay, die andere, die lassen wir mal. Aber interessant, glaubst du auch einfach, wenn man im Geist einfach, du hast ja vorher auch gesagt, diesen Geist auch fit zu halten, am Anfang war ja dieses Thema, wenn wir uns einfach schon ganz andere Dinge auch in der Zukunft vorstellen, auch was das Thema Fitness, Gesundheit betrifft, dass das auch wieder Auswirkungen auf uns hat. Nicht zu sagen, da habe ich es geschafft in 5 Jahren, sondern hey, ich möchte einfach mit Freude die Dinge tun und wenn ich das und das Alter habe, dann mache ich das und das noch. Ist das auch etwas, was sich ganz anders dann natürlich innerlich auch auf uns auswirkt?
Es ist ja, in der Natur gibt es ja keinen Stillstand. In der Natur gibt es ja entweder, es wächst oder es schrumpft. Also auch wenn der Baum irgendwann nicht mehr in der Höhe wächst, dann wächst er in der Breite oder vernetzt sich noch anders mit anderen Bäumen. Ja, aber es gibt ja keinen Stillstand. Und ich glaube, der Mensch ist das einzige Lebewesen, was Stillstand will. Und natürlich ist es so, dass allein von der Genetik her das Gehirn auf Routinen aus ist, um Energie zu sparen. Oder dass es auf Energiesparen aus ist im Sinne von immer möglichst das Gleiche machen und nicht überanstrengend zu viel Neues machen. Die Herausforderung ist einfach, man sieht ja, was mit Menschen passiert, die immer wieder das Gleiche tun. Oder auch wenn man Menschen sieht, die rausgehen aus dem Arbeitsprozess und sagen, so, jetzt kann ich endlich von morgens bis abends Fernsehen gucken, RTE Land oder irgendwie sowas. Ja. Und dann sieht man einfach, was mit diesen Menschen passiert, auch wie die einfach auch zurückgehen. Also wie das es wächst halt nicht mehr, es geht in die andere Richtung, ja, Negativwachstum, wenn man es tun möchte. Und die gehen dann halt einfach auch ein, wie so eine Pflanze auch eingeht. Also das ist für mich auch nicht, das ist keine Last, oder das ist auch nicht irgendwie so, dass ich sage, Mensch, das ist eine Pflicht, die ich habe, sondern das ist einfach, das ist ja unsere Bestimmung auch. Unsere Bestimmung ist doch Entwicklung, unsere Bestimmung ist doch nicht Stillstand. Also zeig mir irgendwas in der Natur, was Stillstand ist. Selbst der größte Berg verändert sich jedes Jahr ein bisschen. Ne? Ich kann ja nicht, nochmal, ich kann ja nicht sagen, ob ich in 5 Jahren noch Trainer bin. Das kann ich dir nicht sagen. Aber was ich in 5 Jahren auf keinen Fall sein werde, ich werde nicht so sein wie heute und ich werde auch nicht das gleiche erzählen wie heute. Ja, es kann sein, dass ich dann sage, ja, ich bin jetzt doch Profi-Triathlet geworden oder so, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, meine Frau wird dann mit mir schimpfen oder verachten oder so, keine Ahnung. Aber Stillstand ist so. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Wert für mich, Weiterentwicklung.
Ja, okay. Das sind ja immer die Wünsche bei einem Geburtstag. Bleib so, wie du bist, wo ich
mir Glaub mal. Weiß mal, was habe ich dir getan?
Hey, also gut gemeint, aber wenn du das auch wieder stärker durchdenkst, dann denkst du dir, hey, was soll das? Also finde ich nämlich auch einfach, das mit Freude zu machen. Und dann gibt es für mich keinen Außentermin, der mir sagt, bis dahin noch und dann ist Schluss, sondern mache es so weit, es einfach dann mir Freude macht, wo ich sage, das ist mein Ding. Und das, glaube ich, ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, sehr cool.
Schreib mal übrigens auf die nächste Geburtstagskarte. Schreib da mal rauf, bleib bloß nicht, wie du bist. Ich hab dich lieb.
Ja. Cooler Tipp. jetzt noch eine interessante Frage. Teenagerzeit. Was war denn da für dich der Lieblingssong?
Gab's der was?
Der Lieblingssong.
Lieblingssong, Musik?
Musik? Nee. Irgendetwas Spezielles oder so?
Nee, ich bin so ein Techno-Kind, weißt du? Ich bin also mit Gebratze groß geworden. Während meine Eltern Rock und Schlager gehört haben und ich wollte natürlich was anderes als meine Eltern. Nee, ich habe da nichts so. Also ich glaube, das ist so in dieser Techno-Welt, das ist da gar nicht so. Natürlich gibt es so diese Ursprünge, Marusha, DJ Westbam und wie sie alle heißen. Love Parade, das war noch so meine Zeit so. Okay. Ich jetzt so ein fixes Lied habe, wüsste ich nicht.
Also es gibt eher so einen Bereich Techno.
Ja.
War durchaus einige Sachen. Okay, cool. Ja. Jetzt bin ich nochmal gespannt und zwar, du fährst mit einem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl bleibt stecken. Jetzt hast du die Chance natürlich, mit jemandem in diesem Fahrstuhl ein Gespräch zu führen, auch intensiver führen zu können. Mit wem würdest du denn gerne mal so im Fahrstuhl stecken bleiben, um sich mit der oder dem näher auszutauschen?
Ja, du hättest mir die Fragen doch vorher schicken sollen.
Machen das ganz gut, ja.
Also was erstmal ziemlich cool wäre, das habe ich heute gerade wieder erlebt, was ziemlich cool wäre, erstmal Zeit mit mir wieder zu haben, so einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt erstmal Zeit für mich, gehe mal in die Stille, weil die geilsten Antworten finden wir ja eh in uns selbst. Das wäre cool, ja. Was habe ich denn für Fragen, ey, auf die ich gerne Antworten von außen hätte? Ich würde mich gerne mit C.G. Jung unterhalten, Carl Gustav Jung. Mhm. Mit dem würde ich mich gerne nochmal unterhalten, ja, das wäre cool. Mhm. Was der so über Bewusstsein, Unterbewusstsein und so, das finde ich sehr spannend. Das ist so Primärliteratur, die ich auch lese und gelesen habe und mich immer mal wieder mit beschäftige. Schwerer Tobak.
Mhm. Aber interessant.
Ja, sehr.
Sehr interessant. Aber dann haben wir ja schon jemanden. C.G. Jung ist ja dann schon mal oder wäre schon mal so ein ganz spannender
Ex-Partner. Ja, schon ein paar Visionäre, die so komplett neue Sachen machen, die jetzt zum Mond fliegen wollen, wie sie alle heißen, Amazon-Gründer und ja, so das sind so Leute, was die so antreibt. So ist nicht immer so.
Okay. Du, dann die vorletzte Frage. Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär? Günther Jauch gegenüber. Du bekommst eine Frage. Klar, es kommt immer auf die Fragekategorie an. Aber jetzt geht es darum, den Telefonjoker zu ziehen. Hättest du spontan jemanden, wo du sagst, den würde ich als Telefonjoker nehmen, wenn ich da mal in dieser Show wäre?
Ja, das stimmt. Das hängt echt von der Kategorie ab. Ne?
Aber so grob mal jemanden, wo du sagst, der oder die hat ein gutes Allgemeinwissen? Oder wer wäre das in deinem Fall?
Ach, siehst du, ich habe jetzt zuerst an Medizin gedacht. Das ist ja Du hättest an Medizin gedacht, da hätte ich so ein paar Ärzte, Professor Dr. Winkler, und den würde ich da anrufen. Den würde ich da anrufen. Total unterschiedlich, ja, das ist.
Aber schon diese Richtung, so Mediziner, die ja gutes Allgemeinwissen auch haben oder teilweise auch tieferes Wissen bei bestimmten Kategorien.
Ja, es ist ein Molekularmediziner, den ich total spannend finde und mit dem ich gerne was zusammen mache auch und wir uns immer wieder so gegenseitig bereichern. Ja, das ist
okay.
Ja, noch später, ja.
Cool. Und dann die letzte Frage, bisschen mit den Augen zwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel, du kannst drei Dinge mitnehmen. Was würdest du denn mitnehmen, Gerion, auf diese Insel?
Niemals leer werdendes Trinkwasser.
Okay.
Also, so ein Behälter, der sich immer wieder auffüllt.
Ja, okay.
Das wäre cool. Ja, Sonnencreme brauche ich nur zum Anfang, daher habe ich dran gewöhnt, ne? Mhm. Ja, das wäre blöd. Vielleicht so ein Kindle oder irgendwie sowas, wo ganz viele Bücher drauf sind, so, dass ich da immer wieder mal was lesen kann.
Okay.
Ja, natürlich meine tolle Frau, die würde ich natürlich auch mitnehmen. Obwohl ich weiß nicht, ob das eine Strafe für sie wäre, wenn sie die ganze Zeit mit mir allein auf der einsamen Insel wäre.
Wäre mal interessant, du kannst sie mal fragen. Ja. Cool. Ja, du, super. Also danke für die Antworten auch in dieser Schnellfragerunde. War sehr, 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 sehr spannend, auch insgesamt das ganze Interview. Also für mich spannende Themen. Auch so die
Dankeschön.
Hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ich bin sicher, dass du einfach viel Mehrwert an Gedanken, an Impulsen einfach auch weitergegeben hast. Deswegen jetzt schon herzlichen Dank. Und am Ende des Interviews, Sharon, habe ich noch eine Bitte an dich. Was ist so die letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des Best Date Podcast, wo du sagst, die Botschaft möchte ich am Ende euch noch weitergeben?
Glaub nicht alles, was du denkst und glaub nicht alles, was du fühlst. Also viele Dinge, die wir denken, sind nicht selbstbestimmt und viele Gefühle, die wir haben, sind auch nicht selbstbestimmt. Die wurden irgendwann mal eingepflanzt, dass wir so zu denken haben und so zu fühlen haben. Glaub nicht alles, was du denkst und was du fühlst und hab den Mut, wenn du nicht glücklich bist mit deinem Leben, da rauszugehen und Dinge für dich zu tun, dass sich dein Leben einfach geil anfühlt und nicht nur geil aussieht.
Wow, super. Danke für dieses Schlussstatement, für diese Botschaft. Nochmals Dankeschön für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin auch alles Gute, geile Zeit, geiles Leben, vor allen Dingen bei dem, was du tust, diese wertvolle Arbeit, einfach auch vielen Menschen da weiterhelfen zu können. Und ich bin mir sicher, wir werden auch zukünftig das eine oder andere voneinander hören und vielleicht uns auch über manche Themen auch zukünftig austauschen können, gerade was das Thema Hypnose betrifft. Für mich ein spannendes Thema. Deswegen nochmal alles Gute und vielen Dank nochmal fürs Interview.
Ja, ja. Danke für deine Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, danke natürlich auch an dich, dass du heute in dieses Interview hineingehört oder hineingeschaut hast, je nachdem, wo du das Interview verfolgt hast. Wünsche dir, dass du viele Impulse für dich mitnehmen kannst, die dir im täglichen Alltag einfach auch wieder helfen, die dir wieder das Bewusstsein gebracht haben, auf manche Dinge wieder deutlicher zu achten und natürlich auch weiterhin dir eine gute Zeit. Und denke immer daran, zukünftig bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best Date Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut! Dein Jürgen.